Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Stark angefangen und genauso stark wieder nachgelassen. Das war nichts gegen die TSG Hoffenheim zu Hause. Gepasst hat kaum was im Bremer Spiel. Dabei standen die Vorzeichen nicht schlecht. Der Kader wieder einigermaßen beisammen. Ein Gegner, der im Vorfeld viel mit sich selbst zu tun hatte und ein Stadion, das voll und ganz hinter der Mannschaft stand. Klar, anders ist es nie im Weserstadion. Dennoch vermochten es die Grün-Weißen nicht, den Deckel zuzumachen, trotz einer Führung von 1:0. Warum der Frust nach dem Endergebnis von 1:3 groß war und was jetzt zu tun ist, darüber sprechen wir. Ihr seid dabei, denn nicht nur die Mannschaft hadert, auch euch geht's so. Jede Menge Beiträge habt ihr uns geschickt an die 0160 9821 dreimal die 8 und die 4 und die nehmen wir auf. Wir sprechen drüber mit dem Mann, der gestern ein bisschen gezittert hat im Stadion, mein Deichstubenkollege Malte Bürger. Malte, gezittert vor Wut, vor Kälte oder vor Angst? Moin erstmal.
Moin, ne? Also Angst auf keinen Fall, Wut auch nicht, es war tatsächlich die Kälte. Irgendwie ist sie mir gestern wirklich komplett in die Glieder gefahren, ich konnte machen, was ich wollte, ich wurde nicht mehr richtig warm. Dann hackst du auf deinem Laptop rum, natürlich ohne Handschuhe, weil das sonst nicht funktioniert und irgendwie führte das dazu, dass ich echt einmal richtig schön durchgefroren war. Da hat auch kein Tee mehr am Abend geholfen, also ich hoffe, dass da jetzt nichts hängen bleibt und um schon mal den Blick aufs nächste Wochenende zu wagen, ich werde auch nach Freiburg fahren, da sollen 14 Grad sein, also da fühle ich mich doch schon wieder rundum abgeholt.
Ich wollte gerade sagen, Freiburg, das Mallorca Deutschlands, also da wird einiges gehen in Sachen Temperatur. Spielerisch müssen wir halt mal schauen. Wir zwei gehen auf jeden Fall heute auf Ursachenforschung, denn wir wollen mal so in die unterschiedlichen Punkte reinschauen, warum es gestern so verlaufen ist, wie es kam, nämlich dass Werder gut angefangen hat und dann echt auch extrem nachgelassen hat. Ich muss ja sagen, mir fällt das heute recht schwer mit der Neutralität. Also einerseits ist es ja nicht unser Job, unsere Emotionalität reinzubringen. Ne? Wir sollen ja immer so schön besonnen sein, nüchtern analysieren. Andererseits muss ich sagen, und das weißt du, das wissen alle anderen, schlägt mein Herz natürlich grün-weiß und das Spiel gestern hat mich richtig, richtig, richtig geärgert. Und es lässt dann auch ein Stück weit ratlos zurück. Denn ganz gleich, wo wir hinschauen, es gab viele Baustellen in den Umschaltaktionen, in der Verteidigung. Individuelle Fehler waren vorherrschend. Werder war quasi der perfekte Aufbaugegner. Und Bernd aus Rheinhessen, der hat das kirre gemacht. Der hat sich gleich mehrmals bei uns gemeldet. Das erste Mal kurz vor der Halbzeit. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, in was für einem Zustand der nach dem Spiel gewesen sein muss.
Was ist denn da wieder los heute? Wir kriegen das 1:0 geschenkt. Und was ist seitdem passiert? Wir betteln um den Ausgleich, der jetzt eben passiert ist. Das ist sowas von absehbar. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Haben die wieder heute im Kaffee Schlafmittel drin gehabt oder was haben die? Keine Ahnung. Das kann man kaum noch mit ansehen, sowas. Tut mir leid. Aber ich hätte besser Biathlon geguckt. Das war wahrscheinlich interessanter als die letzten Viertelstunden vom Fußball. Sorry.
Oh, da ist ziemlich viel Frust raus.
Da schießen die Deutschen aber auch schlecht. Ja. Zumindest die Männer.
Aber die haben auch kein Riesentor, weißt du?
Ja, das stimmt natürlich.
Eine andere Gemengelage bei denen, da muss es präziser zugehen. Ja, aber den Frust, den hört man definitiv raus. Wie gesagt, das war auch erst in der Halbzeit, was Bernd da losgelassen hat. Also wir versuchen jetzt, ich habe es schon gesagt, so besonnen und unaufgeregt wie möglich an die Spielanalyse zu gehen. Aber ich möchte gerne den Punkt aufgreifen. Schlafmittel hat die Mannschaft wohl kaum genommen, aber Energiepillen offensichtlich auch nicht gerade. Wenn wir jetzt mal so ein Oberthema suchen müssten für gestern, welches wäre das, wenn wir auf die Ursachen schauen?
Ja, das ist wirklich echt schwierig zu finden, das unter einem Titel da abzuhaken. Also das Selbstverständnis ist definitiv weg. Das, was die Mannschaft während der Hinrunde ausgezeichnet hat, dass sie mit einer Qualität auf den Platz geht, die für die Mannschaft irgendwie, ja, wie gesagt, selbstverständlich war. Ich würde es, glaube ich, einfach unter den Deckmantel auch tatsächlich Energie fassen, weil es ist einfach nicht zu erklären, wie du in ein Spiel reingehst oder beziehungsweise so gut reingehst, eben mit der frühen Führung gegen einen Gegner, der ja total wackelt und dann komplett den Faden verlierst. Wir haben Niklas Stark hinterher drauf angesprochen, der auch sich das nicht richtig erklären konnte, aber sagte, es fühlte sich so an, als hätten wir einen Schritt weniger gemacht. Natürlich sagen wir uns das alle nicht, aber es fühlte sich halt so an. Auch ein Leo Bittencourt stand bei uns und rätselte, wie das denn nun passieren konnte. Also es ist wirklich nicht zu erklären und dass sowas der Mannschaft passiert, dass man in ja alte Fehlermuster wieder zurückfällt, das gehört irgendwie sicherlich zu dieser ganzen Entwicklung der Mannschaft dazu, aber das ist halt auch wirklich sehr unbefriedigend und sehr bedenklich, wenn dann ein paar wichtige Personalien dann eben auch nicht dabei sind, dass dann diese Mannschaft eben nicht in der Lage ist, dagegen anzugehen, gegen diese Widerstände. Und Romano Schmid hat es, glaube ich, hinterher dann auch gesagt, dass es der Mannschaft nicht gelingt, aus guten Aktionen sich das nötige Selbstbewusstsein zu holen für die weitere Partie, sondern es eher so ist, dass wenn dann mal Fehler aufkommt, dass dadurch das Momentum komplett flöten geht. Und das ist ja ein bedenklicher Ansatz.
Ja, und ein Fan brachte es gestern auf den Punkt und sagte einfach, Werder kann keine Führung verwalten. Bringt es das gut auf den Punkt, deiner Meinung nach?
Ja, ich glaube, diese Souveränität und diese Ruhe, die fehlt in den meisten Fällen halt, um das Ding dann sauber zu Ende oder zumindest weiterzuspielen. Natürlich hat die TSG auch ein bisschen was geändert nach dem Rückstand. Sie haben ein bisschen höher gepresst, ein bisschen aggressiver gespielt. Da musste ja auch eine Reaktion kommen. Aber dass Werder dann tatsächlich nicht in der Lage ist, damit umzugehen, das ist eigentlich das Erschreckende, weil so viele andere Spieler standen da ja nun auch eben nicht auf dem Platz. Wir reden alle immer davon, dass der Kader relativ klein ist. Klar, da gab es die ein oder andere Umbesetzung, aber trotzdem, da muss die Mannschaft einfach in der Lage sein, das runterzuspielen, will ich nicht sagen. Dafür war die Partie einfach noch zu lang. Aber das eben deutlich souveräner anzugehen, als sie es dann letztlich getan hat.
Lass mal hören, wie unser Deichstubenfreund und Taktikanalytiker Tobi Escher die Partie seziert, denn wir wollen mal auf den Matchplan schauen. Der ist natürlich die Essenz allen Tuns. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Christian Ilzer 1, Ole Werner 0. So lautet das taktische Fazit nach dem Spiel Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim. Die Hoffenheimer hatten den besseren Matchplan, das muss man ganz klar anerkennen. In der Anfangsviertelstunde haben sie noch etwas passiv agiert, dann nach dem 0-1 sind sie aber ins Spiel gekommen und haben den Bremer Spielaufbau immer wieder auf deren linke Seite gelenkt. Sie wollten den Ball bei Caboré haben, sie wollten, dass Werder dorthin spielt. Bischoff ist dafür etwas tiefer geblieben als Bülter. Dann, wenn der Ball dort war, hat Hoffenheim den Druck erhöht, hat dort sich immer eine Überzahl auch erarbeitet, dadurch, dass Kramaric häufig nach rechts gerückt ist. Sie haben da wirklich dann Werder vor Probleme gestellt, nicht nur defensiv, auch offensiv. Werder hatte wieder einige Schwächen gezeigt, die auch in den vergangenen Wochen häufiger zu sehen waren. Gerade die Rückwärtsbewegung nach Ballverlust hat mir nicht gefallen, da hat die Abwehr sehr passiv agiert. Deswegen ist auch immer der Raum vor der Abwehr entstanden. Die ersten beiden Tore von Hoffenheim waren ja nach demselben Muster. Hoffenheim erobert den Ball, spielt dann ins Zentrum vor die Abwehr und kann von dort aus abschließen. Offensiv hat Werder nach der Halbzeit einen besseren Job gemacht, fand ich. Ich fand die Einwechslung von Köhn für Caboré folgerichtig. Er hat dann noch ein bisschen Zug reingebracht, ein bisschen weniger verspielt, ein bisschen weniger Ballverluste, ein bisschen mehr Bälle in den Strafraum rein. Aber dadurch, dass man beim 1-3 so einen wahnsinnigen Fehlpass gespielt hat, waren diese offensiven Ansätze auch nichts mehr wert. Das Spiel war dann praktisch beendet. Erst in der Schlussphase dann mit einem 3-3-4, mit einem sehr offensiven System, hatte Werder wieder Chancen. Insgesamt aber ganz klarer Punktsieg für Ilzer. Mit seinem Matchplan, Werder Spielaufbau nach links zu lenken, dort Ballgewinne zu erobern, haben sie die Bremer schachmatt gesetzt.
Ja, erstmal danke dir, Tobi. Malte, da höre ich Lob für den gegnerischen Trainer, der einen guten Matchplan hatte. Heißt ja, wenn die planerische Basis stimmt, ist das schon mal ein Fund. Aber bedeutet das jetzt auch im Umkehrschluss, dass Ole Werner mit der falsch gewählten Taktik ins Spiel gegangen ist und auch nicht gut genug im Spielverlauf reagiert hat?
Nee, das würde ich nicht sagen. Es haperte einfach im ersten Durchgang absolut an der Umsetzung. Deswegen hat Werner das so hergegeben, wie es hergegeben wurde. Und es wurde ja dann auch im weiteren Verlauf darauf reagiert, eben, dass ein Issa Caboré da immer zugestellt wurde und sich eigentlich nicht richtig zu helfen wusste. Dann kam eben Derek Köhn und da wurde es ja dann ein bisschen schwungvoller. Da wurden aber einfach dann insgesamt weiterhin zu viele Fehler gemacht. Also ich glaube nicht, dass es aus Bremer Sicht am Matchplan gelegen hat. Aber klar, die Hoffenheimer haben sicherlich einen sehr, sehr guten gehabt. Normalerweise wird Mitch Weiser auf der rechten Seite immer zugestellt. Der kommt ja in diesen Wochen auch nicht so richtig zur Entfaltung.
Nee, der ist nicht gut drauf im Moment, oder?
Nee, genau. Also er hat zwar mal gute Aktionen dabei, aber auch er ist gerade nicht dieser Unterschiedsspieler, der er schon häufig war und immer wieder sein kann. Und dass die Hoffenheimer sich dann dazu entscheiden, komplett Issa Caboré zuzustellen, zu doppeln und ihm das Leben schwer zu machen, der sich dann ohnehin noch nicht gut abgestimmt, auch meistens nur mit nicht immer ganz so guten Rückpässen auf Anthony Jung zu helfen wusste, der dann dadurch auch unter Druck geriet und jetzt auch nicht der Spieler ist, der das dann mal eben mit großartiger technischer Klasse immer lösen kann, sondern den Ball dann im Endeffekt nur wegschlägt. Das war sicherlich ein gutes und ein probates Mittel der Hoffenheimer, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Werder die Mittel hatte und auch den Plan an die Hand bekommen hat, mit derartigen Spielweisen umzugehen. Nur sie haben es halt einfach nicht umgesetzt bekommen und das ist das, wo die Bremer definitiv dran arbeiten müssen, dass sie sowas wieder hinbekommen.
Ja, also Theorie vorhanden, bei der Praxis hapert's. Wenn wir mal auf einige Punkte schauen, und die Überschrift ist hier, was fehlt Werder im Jahr 2025, dann kommt hier ein spannendes Thema rein. Da sind wir bei einem Caboré, der das hat. Das ist das Thema Geschwindigkeit. Und da ist ja die Frage, haben wir ausreichend davon? Es reicht nicht, wenn ein Spieler schnell ist. Ich würde gerne mal Stefan aus Netfehn, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich habe es nachgeschaut, es ist im Kreis Siegen-Wittgenstein mit reinbringen. er hat geschrieben, vielleicht habe ich das nicht mitgeschnitten, aber habt ihr mal über die unterirdischen Laufleistungen gesprochen? An jedem Spieltag laufen wir weniger als der Gegner, teilweise sogar 7 bis 8 Kilometer weniger. Haben wir auch ein Fitnessproblem? Und Louis aus den Niederlanden, und damit sind wir immerhin international, lieber Malte, ja, hat uns sogar noch die Laufstatistik mitgeschickt. 113 Kilometer Werder, 120 Kilometer Hoffenheim. Verbunden mit diesem Kommentar. Die Laufstatistik ist nicht immer aussagekräftig, gerade wenn man den Ball hat und wenn man ihn mehr hat. Aber Werder läuft in den letzten Wochen meist konstant mehrere Kilometer weniger als der Gegner und leider hat man das auch diesmal wieder bei allen drei Gegentoren gesehen. Viel zu wenig Aufmerksamkeit und Handlungsschnelligkeit nach Ballverlusten. Gegen Bayern war es okay, vermutlich weil alle darauf eingestellt waren, dass man extrem konzentriert verteidigen muss. Nur leider muss man das in der Bundesliga gegen jeden Gegner. Das hat sich gegen Augsburg gerecht und heute schon wieder. Also Geschwindigkeit ist das eine, das andere sind eben die Laufstrecken, die du zurücklegst. So, sortier uns das mal ein. 7 Kilometer weniger gelaufen als Hoffenheim, das finde ich ist schon extrem viel bei so einer Partie, oder?
Ja, das ist schon viel. Umgekehrt könnte man auch sagen, wenn sie auf dem gleichen Niveau gewesen wären, dann wäre Werder vielleicht auch 7 Kilometer hinterhergelaufen. Also das gehört ja auch immer dazu. Deswegen ist das immer so ein bisschen wirklich tatsächlich mit Vorsicht zu genießen. Man sieht es immer an Senelin zum Beispiel. Der ist ja bei Werder in der Regel fast immer der Spieler, der die meisten Kilometer abspult. Nur der hat zum Beispiel ja gegen die Hoffenheimer auch nicht wirklich gut im Mittelfeld ausgesehen. Auch weil Leo Bittencourt als sein Adjutant auch nicht gut ausgesehen hat. Dann versucht ein Senelin vielleicht noch mehr Löcher zu stopfen, als er es ohnehin schon muss. Und läuft eigentlich Wege zu, die nicht wirklich gewinnbringend sind. Das heißt, er läuft mehr, was vielleicht in der Statistik gut aussieht, aber er läuft halt auch viel hinterher oder in falsche Richtung. Deswegen kannst du auch mit weniger Laufleistung durchaus gute Spiele machen, aber dann müssen halt die Basics stimmen. Das Problem ist da eben, dass Werder momentan auch eine ziemliche Schwäche beim Passspiel wieder entwickelt hat. Da gibt es gute Ansätze. In Romano Schmid, das sieht wirklich in der Regel gut aus. Ich schaue dem wirklich gerne zu, aber ihm fehlen halt auch die Leute, die da drumherum mithelfen können, die gute Anspielstationen sind. Das sind immer nur so Momentaufnahmen. Und da siehst du dann natürlich auch, dass so eine Laufleistung dann insgesamt vielleicht einfach ein bisschen schwächer rüberkommt. Jetzt hast du einen Gegner, der ohnehin auch phasenweise ein bisschen tiefer stand, wenn er nicht gerade früh gepresst hat. Das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber als die Hoffenheimer hochgepresst haben, sind sie natürlich viel, viel mehr gelaufen, haben aber auch gerade mit der Führung im Rücken natürlich den Gegner erstmal kommen lassen können. Nur da hat Werder viel zu statisch gespielt. Und das ist dann der Unterschied, warum da auch keine bessere Laufleistung eben zusammenkommt. Zu langsam, um das auch noch aufzugreifen, würde ich sagen, ist der Kader eigentlich nicht. Aber du kriegst es eben nicht hin oder hast es eben nicht hinbekommen, in diesem Spiel ganz exemplarisch, die Räume zu nutzen. Issa Caboré haben wir schon erwähnt, Derrick Köhn hat es dann besser gemacht. Marco Grüll, der das ja eigentlich kann, diese Läufe tief zu ziehen, hat in der ersten Halbzeit überhaupt nicht stattgefunden. Ich erinnere mich dann noch an den Abschlag von Michael Zetterer, den er gerne spielen wollte, aber sich da tierisch drüber aufgeregt hat, dass vorne einfach niemand diesen Lauf gemacht hat. Und das sind diese ganzen Faktoren, dass man sieht, es gibt eben nicht dieses eine Problem, sondern es ist dieses Gesamtpaket, was bei Werder nicht stimmt. Und dann kommen eben auch solche läuferischen Werte darauf hinaus.
Okay, das heißt aber, das Turnierpferd sollte immer nur so hoch springen, wie es muss. Also auch 113 Kilometer versus 120 können zum Sieg führen, wenn man es gut macht und wenn man es adäquat und effizient aufs Feld bringt.
Das kann funktionieren, aber natürlich ist es wünschenswert, gerade wenn du so ein Spiel hast wie gestern. Und deswegen kann ich das total verstehen. Wenn du so ein Spiel hast wie gestern, wo du merkst, du kommst mit den spielerischen Mitteln nicht zurecht, dann muss ich natürlich läuferisch einfach noch mehr geben, indem ich dem Gegner noch viel, viel mehr Druck gebe und auch selber mich noch mehr bemühe, noch mehr Lücken zu reißen. Und da in so einem Spiel wie gestern ist es unerlässlich, dass du die gleiche Laufleistung und eine bessere Laufleistung bringen musst, wenn es anders schon nicht klappt.
Und da hast du jetzt gerade gesagt, ein Schmied macht noch keinen Sommer. Da sind wir nämlich bei einem ganz spannenden Punkt. Romano Schmied hat sich ja echt ziemlich in die Partie reingeworfen. Also gerade so in den ersten Minuten hat man eben gesehen, er versucht da wirklich Impulse zu setzen. Aber ich frage mich, warum läuft das immer so ins Leere? Also das, was die Hoffenheimer gut hingekriegt haben, dieses Pressing, dieses Hochstehen, Druck auf den Gegner ausüben, wenn du 1-0 führst. Warum kriegt Werder das nicht übersetzt?
Ja, aber du weißt natürlich auch, wenn wir bei Romano Schmied bleiben, als gegnerische Mannschaft, dass er derjenige ist, den du aus dem Spiel nehmen musst im Moment. Also über Mitch Weiser haben wir gerade schon gesprochen, da kommt aktuell gerade ein bisschen wenig. Über die Außen hast du auch keine Garantien auf der anderen Seite mit Caboret oder Köhn, da ist zwar Schwung drin, aber dass es funktioniert. Und somit weißt du, du musst dich im Prinzip auf Romano Schmied stürzen und dessen Wege eindämmen. Das gelingt mal ja, mal nicht, weil der Spieler einfach auch sehr gut ist und das mit eigenen spielerischen und auch vor allem kämpferischen Mitteln gut gelöst bekommt. Aber wenn er eben nicht die Unterstützung bekommt, dann kannst du Werder relativ schnell lahmlegen. Und das hat man gestern gesehen.
Ja, aber dann entstehen ja auch wieder Freiräume für die anderen. Genau. Und also was ich sagen wollte, ist, dass Romano Schmied einfach anfangs eine sehr gute Leistung gezeigt hat, aber dann eben so ein bisschen verlassen vorne drin stand. Und da frage ich mich eben, warum es da dann nicht mehr Unterstützung von den einzelnen anderen Spielern gibt, die vorne eben Impulse setzen können.
Absolutes Kernproblem, genau. Ja. Das hat man ja auch nach den Wechseln zur Pause zum Beispiel gesehen. Es wurde ja nur ein bisschen schwungvoller. Es hat ein bisschen besser geklappt. Auch Romano Schmied hat dann wieder Anspielstationen gefunden und dann sah das Spiel gleich etwas vernünftiger aus. Aber richtig zwingend war es ja vorne auch nicht. Da können wir einen André Silva mit reinnehmen, der zwar total bemüht war, aber natürlich siehst du da, dass die Bindung nach dieser Kürze der Zeit, seitdem er hier ist, einfach noch nicht vorhanden ist. Justin Ginmar hat man das Gefühl, hat gerade mit sich selber mehr zu kämpfen als mit der Mannschaft gemeinsam. Also da will er manchmal zu sehr mit dem Kopf durch die Wand und jetzt unbedingt was erreichen. Also da passen die einzelnen Teile halt gerade nicht zusammen und dann kriegt man das, was man am Ende bekommen hat.
Warum ist denn Justin Ginmar derzeit so mit sich selbst beschäftigt?
Ja, das hängt natürlich mit seiner Verletzung zusammen. Das ist für den Jungen, ist es einfach maximal bitter gelaufen. Der kam im Sommer zurück nach dieser Ausfallzeit, die er im Vorjahr oder in der Vorsaison hatte, war eigentlich wieder fit, wird dann gegen Mainz von Dominic Kor verletzt und fällt erstmal wieder aus. Dann kommt er wieder zurück. Das dauerte dann ein bisschen, bis er wieder auf 100% war. Andere sagen, er hat sie noch gar nicht wieder erreicht. Dann wirst du letzte Woche in München erstmal am Fuß getroffen. Der ist wahrscheinlich, ich will nicht sagen, dass er da Angst hat, das ist das falsche Wort, aber natürlich, wenn du wieder am Fuß getroffen wirst und dann hast du natürlich die Sorge, dass es dich vielleicht wieder aus der Bahn wirft. Der braucht jetzt einfach mal 10-12 Wochen, okay, dann ist die Saison auch schon wieder vorbei, aber der braucht genau diese Zeit jetzt, um konstant mal wieder in seinen Rhythmus zu kommen. Und er ist nicht der Art Spieler, der jetzt einfach aus einer Verletzung sofort zurückkommt und direkt wieder der Goalgetter ist, den Werder total braucht, sondern er braucht diesen Rhythmus und den haben eben viele tatsächlich nicht. Auch das ist ein Problem, ob nun durch Sperren oder durch kleinere Verletzungen. Werder muss da unheimlich häufig reagieren und die Spieler gehen raus aus der Mannschaft und kommen wieder zurück.
Ja, ist einfach unglaublich viel Unruhe im Kader derzeit. Mhm. Ihr Lieben seid mit uns auf Ursachensuche gegangen und habt ganz viel reingegeben. Ich würde gerne einen Punkt aufgreifen, den Benny aus Augsburg aufmacht. Er schreibt, warum sind wir mit dem Ball so schlecht? Gib Bremen den Ball, press hoch an und zack ist Werder Bremen geknackt. Dass wir mit viel Ballbesitz immer ins Leere laufen, zeigt längst die Heimtabelle. Das kann man dem Gegner doch nicht immer so einfach machen. Ja, Benny, ich finde, das ist ein spannender Punkt.
Totaler Punkt,
denn ich habe gestern auch ganz viele Ballverluste gesehen. Die sind mir auch gehörig gegen den Strich gegangen. Malte, vielleicht nehmen wir mal so sinnbildlich, ohne jetzt einen hier zu blamen, aber Caboret, ne? Weil ich diese Szene einfach vor Augen habe und sie auch, glaube ich, häufiger so passiert ist im Spiel gestern. Der bringt eine gute Geschwindigkeit mit. Der treibt den Ball auch sehr schnell über weite Strecken nach vorn. Das kann der. Dann ist er aber vorne. Also genau da, wo es dann drauf ankommt, in dieser Situation passiert es, dass er den Ball verliert. Nämlich dann, wenn er abspielen will und der Gegner dann einfach mal reinkommt. Wie kriegen die Spieler generell, und es ist ja nicht nur ein Herr Caboret, mehr Sicherheit rein?
Das ist ja eine Frage, die uns wirklich ja schon lange begleitet. Also es gab jetzt diese Phase, wo es besser ausgesehen hat, wo das spielerisch einfach wieder besser funktioniert hat. Natürlich, also den Krönungs- oder den perfekten Weg, den gibt es da ja anscheinend nicht. Also du siehst es im Training, natürlich wird das da viel geübt, natürlich werden viele Passübungen gemacht, auch auf spielerischer Art. Also es gibt genügend Ansätze, das zu tun, aber jeder Spieler muss da vielleicht noch konzentrierter zu Werke gehen. Ich habe da jetzt auch nicht die Patentlösung parat, aber es ist definitiv ein Faktor, dass Werder viel, viel ballsicherer werden muss. Also entweder liegt es an den Spielern, dass es vereinzelte Spieler halt nicht besser hinkriegen. Das finde ich aber ist immer so ein bisschen zu sehr Stammtischniveau, weil die Mannschaft ja schon bewiesen hat, dass sie es kann. Aber es ist sicherlich richtig, wenn der Gegner mit einem harten Pressing unterwegs ist, tun die Bremer sich schwer, wenn dann eben auch elementare Spieler wie beispielsweise Jens Day nicht dabei sind, die diese Körperlichkeit haben, um notfalls auch mal den Körper eben reinzustellen, den Ball dadurch abzuschirmen und dann an den Nebenmann zu bringen.
Ein weiterer Punkt, der hier reingebracht wird, ist dieser hier. Wir haben einen Beitrag ohne Namen leider bekommen, aber der ist trotzdem spannend natürlich. Stark sagt nach dem Spiel im Interview, wir seien die klar bessere Mannschaft gewesen. Auch solche Fehleinschätzungen haben wir nach schlechten Spielen schon öfter gehört. Was stimmt in der Mannschaft nicht mit der Selbstwahrnehmung? Ja, also erstmal für Stark ist gestern nicht wirklich gut gelaufen. Der ist zweimal getunnelt worden. Man muss aber eben auch sagen, da war er so ein bisschen Opfer einer miesen Kausalkette auf dem Feld. Dennoch ließ er das Spiel überraschend anders als die Fans. Wie kommt es dazu? Ich habe mich das auch gefragt.
Ja, das wirkt natürlich so kurz nach dem Spiel, wirkt es natürlich mega unglücklich. Also bei uns war er dann so ein paar Minütchen später schon ein bisschen anders drauf, hat das auch nicht mehr verteidigt. Ich glaube, was er eigentlich sagen wollte, war, dass Werder eben doch deutlich mehr Ballbesitz hatte und das für ihn erstmal schon, also rein spielerischer Natur, dann bedeutet, dass man die bessere Mannschaft ist, weil man mehr Fußball spielen wollte. Das Problem war eben, dass sie es überhaupt nicht umgesetzt bekommen haben. Und das hat er natürlich auch eingesehen und hat gesagt, nee, das war einfach viel zu wenig, um das hier zu gewinnen. Ich glaube, das war das. Da darf man dann tatsächlich auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft an einer falschen Selbstwahrnehmung leidet. Im Gegenteil, also da wird eigentlich, wenn wir mit den Spielern sprechen und auch mit den handelnden Personen, sprich Peter Niemeyer, Clemens Fritz oder Ole Werner, immer schon sehr deutlich bei uns auch angesprochen, wo die Defizite sind. Es ist aber auch klar, dass diese Mannschaft, die jetzt gerade in 2025 einfach überhaupt nicht die Ergebnisse holt, die sie gerne holen möchte, jetzt nicht auch noch die Baustelle aufmachen möchte, sich öffentlich gegenseitig irgendwie zu beschuldigen, wo es hakt. Das wird intern, wird es hundertprozentig angesprochen werden. Da ist man natürlich am allerwenigsten mit den eigenen Leistungen zufrieden. Und dann stellt man sich auch nicht hin und sagt öffentlich, ey, wir waren hier heute wirklich richtig schlecht. Vielleicht wird es mal gut tun, aber es hilft, ja, es dient der Sache dann auch nicht.
Ja, genau. Es gibt ja auch eine Grauzone, aber das heißt, wir haken das ab unter unglücklicher O-Ton, weil ganz ehrlich, wenn der gemeine Fan nach so einer Partie hört, wir waren heute die bessere Mannschaft, dann fühlt er sich natürlich auch in dem Moment nicht so richtig gut abgeholt.
Kann ich total nachvollziehen.
Und fragt sich, ist das vielleicht genau die falsche Haltung, die ins Spiel einbringen, dass sie sich verdammt gut finden und dann trotzdem verlieren. Also von daher, ja klar, aber das sind alles nur Menschen und da müssen wir auch sagen, nach so einer Partie dann in den O-Ton zu gehen, direkt was zur Analyse zu sagen, das ist manchmal vielleicht auch gar nicht so einfach, ne? Also ja, sprechen, genau. Sprechen ist manchmal ganz schön herausfordernd.
Das wissen wir.
Wir dann auch, genau. ich würde gerne noch, also weil wir wirklich gerade so diesen 360-Grad-Rundumblick wagen, noch einen weiteren Aspekt reinbringen, der kommt von Yoshi. Er nimmt Folgendes in den Blick. Stark sollte man an seiner Grätsche arbeiten. Bei beiden Gegentoren wurde er immer getunnelt, unglaublich. Nach dem 1:0 komplett das Fußballspielen aufzuhören, geht gar nicht. Und ganz wichtig, ich hörte, dass man nach dem Bayern-Spiel am Freitag erst Mittwoch wieder trainiert hat. Kann mir das mal bitte einer erklären? Ich arbeite auch jeden Tag und einen Tag Pause vielleicht, aber sowas nach einer Klatsche, was denken die, wer sie sind? Und Stani findet immer wieder die gleiche da fehlt ein Magath und eine Runde Straftraining.
Oh Gott.
So, also braucht es jetzt im Training eine härtere Hand, eine härtere Gangart und Medizinbälle, Malte. Und falls ja, wo müssen wir die hinliefern?
Also erinnern wir uns mal kurz an die Werder-Geschichte 98-99. Da war dieser gewisse Felix Magath ja schon mal hier. Der Erfolg war sehr überschaubar. Den Hügel, ich glaube, den gibt es tatsächlich da hinten.
Ja, den gibt es
noch.
Ich jogge da immer lang. Ja, den
Magath-Hügel gibt's noch, aber genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, da die Mannschaft jetzt noch irgendwie mit Medizinbällen nochmal zu prügeln. Wie gesagt, ich bin auch nicht der Meinung, dass die Mannschaft körperliche Defizite hat. Wir haben schon häufig in dieser Saison gesehen, dass sie hinten raus eben auch nochmal zulegen kann und Spiele gewinnen kann. Also das sehe ich da irgendwie nicht. Ja, ach, ich weiß auch nicht. Das ist alles so ein bisschen.
Aber warum trainieren die denn mittwochs erst wieder? Also ich meine, das finde ich auch fragwürdig tatsächlich.
Ja, okay.
Der Trainer wird sich was dabei gedacht
haben. Ja, genau.
Sag mal, was denn?
Das war natürlich jetzt dieser gesonderten Situation geschuldet, dass du einfach auch, glaube ich, mehrere angeschlagene Spieler hattest. Du hast auf dem Freitagabend gespielt, bist natürlich dann nachts spät nochmal wiedergekommen und hast dann deinen normalen Regeneration-Auslauftag-Training gemacht. Ich hätte auch damit gerechnet, dass sie am Dienstag schon wieder ins Training einsteigen, aber du hast halt eine sehr, sehr lange Woche gehabt, eben bis zum Spiel hin, weil erst am Sonntag gespielt wurde. Ob es dann jetzt der Dienstag oder der Mittwoch gewesen wäre, war, glaube ich, im Endeffekt dann nicht wirklich entscheidend. Es war, glaube ich, der Gedanke dahinter, den Spielern einfach noch mehr Gelegenheit zu geben, sich zu erholen. Und wir haben das ja in der vergangenen Woche gesehen, dass wir alle ja jeden Tag neu drauf geguckt haben. Wer kommt denn nun zurück? Kommen alle zurück? Schaffen sie es? Jens Day war im Abschlusstraining dann noch dabei, war dann letztlich dann doch nicht mit von der Partie. Und dafür haben es dann eben Romano Schmid und auch Justin Ginmar dann doch rechtzeitig geschafft. Also das war sicherlich der Hintergedanke. Und da hätte es jetzt, wie gesagt, auch nicht viel mehr gebracht, glaube ich, an einem Dienstag dann die Mannschaft noch zu scheuchen oder was auch immer. Kann man so machen.
Ich bin ja für Regelmäßigkeit, ne?
Ja, aber die Regelmäßigkeit ist ja da und du gehst ja jetzt auch in eine Woche, die sehr, sehr kurz ist. Also sprich, du spielst am Freitag in Freiburg, dann spielst du die Woche drauf schon im Pokal, das ja jetzt noch mehr Bedeutung bekommen hat, dieses Spiel gegen Bielefeld, weil das vielleicht die letzte Chance ist, um dann wirklich diesen Europatraum am Leben zu erhalten. Und dann geht's auch schon wieder am Wochenende drauf gegen Wolfsburg weiter. Also da gehst du in eine sehr, sehr hohe Belastung. Dann kannst du in der Woche davor vielleicht es auch mal in Anführungszeichen etwas ruhiger angehen lassen, aber ich habe mir die Trainingseinheiten angeschaut. Es war jetzt auch nicht so, als sei da rumgedaddelt worden. Also da war schon Zug drin.
Okay, also du hast das im Blick.
Ja, ja, genau. Ja, klar, also sonst würde ich es jetzt auch sagen und würde jetzt sagen, die haben da wirklich nur Fußballtennis gespielt. So war es ja nicht. Also da war Zug drin und die haben sich schon akribisch vorbereitet.
Du hast gerade Europa gesagt, da reden wir gleich nochmal drüber. Vorher möchte ich einen Punkt aufgreifen, den du auch schon reingebracht hast. Das ist der Ausfall von Stay und von Friedel, beide verletzungsbedingt. Also Friedel ja auch längerfristig. Das heißt also, die Frage ist, wie gut kann man die kompensieren? Und vor allem, wie schwer haben die Ausfälle gestern auch gewogen? Markus findet Folgendes.
Erstmal muss ich mich bei dir, Alex, entschuldigen, dass ich dir vorhin so in dein Interview reingebrüllt habe. Das war heute gar nichts, das war richtig scheiße. Also ich weiß nicht, was da heute los war, aber es war wie so ein aufgeschreckter Hühnerhaufen. Alle sind wie wild durcheinander gelaufen. Also ich dachte eigentlich, dass wir über diesen Punkt hinweg wären, so eine Spiele abzuliefern. Aber ich konnte es gar nicht glauben, dass das gegen Hoffenheim so ein Spiel stattfindet. Aber naja, ich glaube, dass so ein bisschen, man hat gemerkt, Stay und Friedel, das ist auch immer so eine kleine kommunikative Achse, die da dolle gefehlt hat. Und das zeigt, dass wir nicht vorne Leute brauchen, sondern mehr in der Mitte. Ein paar Leute, die nachdenken, ein bisschen kommunizieren und so weiter.
Ja, mein Lieber, erstmal vielen Dank. Ich kann damit leben, dass du reingebrüllt hast. Das passiert eigentlich ständig. Also ich wäre enttäuscht, wenn das nicht passiert. du machst hier einen spannenden Aspekt auf, beziehungsweise nimmst was Spannendes in den Blick, nämlich die kommunikative Achse. Stay und Friedel sind ja beides Spielertypen, Malte, die die Mannschaft sehr zusammenhalten auf dem Feld. Ganz einfach, weil sie viel sprechen. Das zumindest hört man immer wieder. Und ich erinnere mich auch an das eine Spiel, Werder lag zurück und Stay hat gesagt, so, wir denken jetzt einfach an das nächste Tor und er hat damit geschafft, die Mannschaft neu zu motivieren. Das war Hoffenheim. Das war ja dann das 4:3. Ja. Ich weiß noch, wie derbe wir gefeiert haben an dem Montag, als wir den Podcast aufgezeichnet haben. genau, vor dem Hintergrund, schöne Parallele. Wie sehr haben die beiden gestern gefehlt?
Ja, total. Also kommunikativ fehlen sie sicherlich auch, aber sie fehlen vor allem durch ihre Spielweise. Das klingt jetzt immer blöd, aber es sind die Mentalitätsmonster, die Aggressive Leader im Team. Marco Friedl spielt in der Regel sehr körperlich hinten und räumt gnadenlos auf und Jens Day tut das Gleiche im Mittelfeld. Und dann hast du natürlich eine Achse, an der du dich auch als Nebenmann total hochziehen kannst. Im Idealfall wirst du davon beflügelt und gehst dann genauso zu Werke. Andererseits hast du einfach zwei, von denen du weißt, okay, die sind schon da, die werden das schon machen, die tun dem Gegner auch mal weh und die laufen, im speziellen Fall Jens Day, halt auch mal Lücken zu, die sonst eigentlich vielleicht nicht zu schließen sind und an guten Tagen ist er das perfekte Bindeglied zwischen Defensive und Offensive und die so war es zumindest gestern, waren gestern einfach nicht zu ersetzen. Das hat man ganz klar gemerkt und Werder würde es mega gut tun, wenn in den kommenden Partien beide wieder da sind. Bei Jens Day bin ich da relativ zuversichtlich, weil auch ich fand, im Abschlusstraining sah er nicht wirklich schlecht aus. Wenn er aber danach dann sagt, er bewegt sich noch nicht hundertprozentig frei, ist es vielleicht auch gut. Ole Werner hat gesagt, man wollte dann nichts riskieren mit Blick auf das, was noch ansteht und es hätte auch keinen Sinn ergeben. Hoffen wir, dass es halt gegen Freiburg schon wieder anders aussieht. Bei Marco Friedl wissen wir halt nicht, wann das mit der Innenbandzerrung im Knie komplett erledigt ist, aber der hängt sich natürlich auch immer bis zum letzten Moment rein und natürlich würde Werder das mega gut tun und die beiden sind einfach nicht 1:1 zu ersetzen und so wie es aussieht auch nicht mit anderen Mitteln.
Dirk aus dem Münsterland, damit dürfte deine Frage auch beantwortet sein. Du wolltest nämlich wissen, fehlt auch ohne Friedl und Stay die Qualität? Hast uns noch ein Wut-Emoji geschickt und geschrieben, für den Klassenerhalt sollte es reichen. Also da merken wir schon, ja, dass die Stimmung extrem gekippt ist in den letzten Wochen. Dann haben wir noch einen weiteren Beitrag. Der Kader ist nicht stark genug ohne Friedl, Stay und Lien ist außer Form. Hoppelheim mit 30 Auswärtsfans, aber mit Millionen für den Kader. Hoffentlich reicht es für Bielefeld. Genau, aber wir haben es jetzt eingesammelt, also die sind Lautsprecher und damit auch wertvolle Orientierung für die Mannschaft. Ohne die beiden geht es dann eben auf lange Sicht nicht. So, der liebe Jan-Peter findet noch, kein eigenes Tor gegen eine Mannschaft am Boden, berechtigte Pfiffe zur Pause noch zu wenig, kein Spieler heute auf Bundesliga-Niveau, stark mit einem ganz schlimmen Spiel, Trainerentscheidung wie Kabore und Veljkovic, Auswechslung und die Erkenntnis, fehlt nur einer aus der Stammelf, geht nichts. Ich habe heute auch ein Einstellungsproblem gesehen und sorry, Silva ist gar keine Verstärkung, da sehe ich nichts bei dem. Dieser Verein kostet mich nochmal meine Gesundheit. Ja, also Silva hast du ja schon angesprochen, dem müssen wir wirklich noch ein bisschen Zeit gönnen. Ne? Da kannst du nicht davon ausgehen, dass der die komplette Mannschaft schon so lesen kann, dass er voll und ganz durchstartet. Oder kann man andererseits auch sagen, naja, also das ist ja genau das, was man von so einem Spieler dann auch erwartet, weil er ganz einfach diesen Marktwert auch hat.
Ja, genau. Also natürlich erwartest du das und Hand aufs Herz, so allzu viel Zeit hat er natürlich auch nicht mehr anzukommen, weil er bleibt eben nur bis zum Saisonende. Das sind jetzt, glaube ich, noch 13 Spiele, wenn ich mir jetzt nicht hier komplett verrechne mit dem Pokal, vielleicht also noch ein bisschen mehr. Natürlich kannst du das erwarten, dass bei den Laufwegen hakt, finde ich legitim. Das kann sich innerhalb von der kurzen Zeit noch nicht eingespielt haben, aber natürlich musst du so einen Spieler dann vielleicht auch anders in Szene setzen, weil er hat seine Qualitäten, ja, gar keine Frage. Ich würde den jetzt noch nicht abschreiben, aber das ist eben, das zeigt eben auch diese ganze Problematik dieses Wintertransferfensters, wo wir alle immer sagen, wer da muss da unbedingt was machen, dass du wirklich einen Spieler findest, der dir sofort hilft, der da kommt und der ballert dann den Gegner weg, den gibt's für Werder einfach nicht. Der ist nicht bezahlbar, das ist auch wahrscheinlich mit einem André Silva super schwierig umzusetzen. Ich glaube, der wird noch seine Tore machen, weil er schon noch Qualität mitbringt, aber auch da es steht und fällt am Ende damit, wie Werder den Ball in die Gefahrenzone reintragen wird und wenn das wieder besser aussieht, dann wird auch ein André Silva besser funktionieren.
So. Oh, und da sind wir bei Kollege Duksch, der offensichtlich nicht mehr unantastbar ist. Nämlich nach der Halbzeit gab es ja sowas wie, man kann das wirklich sagen, eine kleine Überraschung. Ne? Ole Werner lässt Marvin Duksch nicht mehr auflaufen, nimmt ihn raus. Du hast Ole gestern in der PK gefragt, warum er so entschieden hat. Hier ist die Antwort.
Ja, wir haben 3 Wechsel zur Halbzeit vorgenommen, weil wir einfach eine andere Energie auf dem Platz haben wollten, sowohl auf beiden Seiten was verändern wollten, weil wir gerade durch die Kette, wie gesagt, langsam gespielt haben, zu selten Räume gefunden haben und wir wollten vorne anderen Spielertypen haben, weil wir es eben nicht geschafft haben, diese spielerischen Lösungen in den Halbräumen wirklich zu finden, sondern auch den Ansatz haben mussten, das früher auch mal zu überspielen, wenn Hoffenheim eben hoch anläuft und oder höher anläuft in den Momenten. Deshalb haben wir uns dafür André entschieden. Bei Duksi muss man einfach sagen, dass er sich in den letzten Wochen komplett auch in Dienst der Mannschaft gestellt hat, wirklich arbeitet, tut, macht. Hat auch im Winter noch einen kleinen Eingriff gehabt, hat trotzdem jedes Spiel jetzt von Beginn an gespielt und da kann man nur einen Hut vorziehen, kann sich der eine oder andere was von abschneiden. Aber es ist trotzdem so, dass wir heute einfach dann anderen Spielertypen haben wollten, auch deshalb, weil wir diese spielerischen Lösungen in der ersten Halbzeit nach 15 Minuten eigentlich kaum noch gefunden haben.
Malte, das klingt ein bisschen so, Duksi ist stets bemüht, bekommt die Leistung, die wir uns wünschen, aber dennoch nicht aufs Feld. Oder ist es wirklich nur der andere Spielertyp, den Ole gestern wollte? Wie interpretierst du das?
Also natürlich wird Marvin Duksch von den handelnden Personen da erstmal maximal geschützt. Also das ist ja völlig, völlig klar. Ich fand es aber auch wirklich jetzt mal außergewöhnlich, dass es so früh passierte. Das hat's. Ich erinnere mich an ein Spiel in Köln, damals dieses unsägliche 1:7. Da stand es ja zur Pause 1:5 und da musste Marvin Duksch auch mal zur Pause runter. Und gestern wirklich, also wenn es nicht so gekommen wäre, ich hätte es auch nicht verstanden. Also Marvin Duksch war wirklich nicht gut, wie natürlich viele an diesem Tag nicht, aber er eben auch ganz besonders neben Marco Grüll, die hätte man beide auswechseln können zur Pause. Insofern war das absolut folgerichtig. Ist, glaube ich, auch ein wichtiges Zeichen innerhalb des Teams vom Trainer, dann mal zu zeigen, okay, ich mache auch vor ihm nicht Halt, ich tue mal ein bisschen was, weil er hatte ja die Offensivalternativen auf der Bank sitzen. Gut, hat sich jetzt auch niemand wirklich aufgedrängt und Werbung dafür gemacht, um zu sagen, ich spiele jetzt demnächst statt Marvin Ducksch. Also insofern, ich glaube nicht, dass dieser Nimbus des Startelf-Einsatzes jetzt sofort weg ist für Marvin Ducksch. Aber klar ist auch, wenn der natürlich jetzt 2-3 Spiele dieser Klasse aneinander reiht, dann kann es halt eben auch ganz schnell passieren, dass dann doch mal anders gedacht wird. Aber ist ja natürlich auch nicht falsch. Er hatte diesen Eingriff in der Winterpause, so eine klassische Vorbereitung mit Erholung war das für ihn nicht, auch wenn das alles sehr kurz natürlich nur zeitlich war. Ole Werner weiß weiterhin, was er von ihm hat oder was er an ihm schätzt. Und es war ja auch häufig so, dass er recht damit hatte, ihn immer noch mal drauf zu lassen, weil dieser eine Moment, den Marvin Ducksch dann manchmal noch garantieren konnte, dann ja plötzlich kam. Gestern hatte er diese Hoffnung offenkundig nicht mehr. Und es gab auch wirklich keinen Anlass, das eben zu hoffen, weil es vorher wirklich schwach war.
Matthias aus Ostfriesland, der sieht Ducksch in den nächsten Wochen übrigens ganz woanders. Zwar nicht vorne auf dem Feld in der Bundesliga. Er schreibt immer noch nicht beruhigt, habe ich mich über den Ducksch-Auftritt in Halbzeit 1. Bin mal gespannt, ob ihr die Eier habt. Und er hat hier 3 Emoji-Eier geschickt, ihm die Note 6 besser 7 zu geben. Und ich möchte auch nicht mehr hören, das ist eben seine Spielweise. Wenn das dauerhaft seine Spielweise sein sollte, will ich ihn nicht mehr im Werder-Trikot sehen. Ende der Durchsage. Einen Auftritt wie den von Ducksch kann sich das Trainerteam nicht gefallen lassen. Ich würde ihn mal für ein paar Wochen zu U23 strafversetzen, allein für sein schnürseliges Verhalten, was ihm gerade bei seinen derzeitigen Leistungen nicht zusteht. Eine 7 hast du für Ducksch nicht vergeben, aber auch eine 5,5. Das ist eine Note, die ziemlich selten bei uns vorkommt.
Ja, genau, aber es gab da, also klar, man kann ihm auch eine 6 geben, ob 5,5 oder 6. Also da ist der Unterschied jetzt ja nicht mehr allzu groß. Genau, es hilft ja auch keinem, außer dass derjenige, der die Note dann macht, sich da abends auf die Schulter klopft und sagen kann, hey, dem habe ich es jetzt aber gezeigt und dem Spieler
ich ist
es
im Endeffekt
dann auch egal. Ja, genau, ich habe 3 Eier.
Genau.
Insofern, also ja, es war eine schlechte Leistung. Ja, davon darf er definitiv nicht mehr aneinander rein. Er hat die Qualität, das anders zu machen. Ihn jetzt in die U23 abzuschieben, halte ich jetzt für ein wenig hanebüchen.
Kann ja auch kein ernsthafter Vorschlag sein.
Wollen wir es hoffen.
Matthias, du bist doch sonst auch viel diplomatischer, aber auch dem Matthias aus Ostfriesland geht halt mal der Hut hoch. So, wer hingegen Ruhe reinbringt, ist Jakob. Der schreibt nämlich, und er war so ziemlich der Einzige, aber ich möchte es dennoch vorlesen, weil er so ein bisschen das Gegengewicht liefert.
Ach echt, gibt's auch?
Ja, er schreibt allgemein, ist es mir erst einmal wichtig zu sagen, dass wir, wie Niklas Stark es auch gesagt hat, jetzt die Kirche im Dorf lassen sollten bezüglich Kritik oder Aufregung. Wir spielen eine sehr ausgeglichene Saison, wie die Sieg- und Niederlagenstatistik auch zeigt, 8-8. Natürlich muss unser Anspruch als Werder Bremen bleiben, zeitnah international zu spielen, aber wenn es erst nächste Saison soweit ist, dann ist das schade, aber auch gut. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass das Team weiterhin im Kern zusammenbleibt und es im Sommer keinen großen Umbruch gibt, der uns wieder nach hinten wirft. Also ein möglicher Abgang von Schmied, Stay oder Köhn. Ist doch auch mal schön, oder? So ein bisschen moderaten Lichtblick reinzubringen. Aber er macht eben auch einen wichtigen Punkt auf. Und du hast es auch schon gesagt. So ganz, ganz vorsichtig muss man ja auch darüber nachdenken, dass es gar nicht mehr so viele Partien sind und dann schon wieder ein Umbruch ansteht. Ist wahrscheinlich ein bisschen verfrüht, darüber nachzudenken, aber so eine gewisse Konstanz wird Werder Bremen schon gut tun, ne? Mannschaft ja im Grunde. Also
genau, das ist definitiv ein großes Thema. Ole Werner hat jetzt am vergangenen Wochenende den Kollegen von der Bild ein Interview gegeben, wo er tatsächlich in so einem fast so einem Nebensatz gesagt, ist noch nichts entschieden, aber es könnte sein, dass im Sommer ein größerer Umbruch ansteht. Also wenn der Trainer schon sowas sagt, dann weiß man, dass da im Hintergrund wahrscheinlich etwas in der einen oder anderen Richtung passiert und ich glaube nicht, dass er mit Umbruch einfach nur meint, dass vielleicht der Vertrag von Miloš Veljković einfach eben nicht verlängert wird. Man weiß es noch nicht ganz genau, aber auszuschließen ist es ja nicht. Das würde ich noch nicht als Umbruch bezeichnen. Und es ist klar, dass Spieler wie Jens Day oder auch Romano Schmid sicherlich Begehrlichkeiten wecken bei anderen Teams, eben weil sie die Spieler sein können, die anderen Mannschaften auch noch mal weiterhelfen. Also da könnte ein ganz, 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 ganz interessanter Sommer auf Werder zukommen. Da wird viel davon abhängen, wie diese Mannschaft eben jetzt ins Ziel kommt. Und ich glaube, das ist eben auch das, was alle so frustriert. Ob du nun von Europa schon geträumt hast oder nicht, sei völlig dahingestellt. Aber du hast endlich mal wieder eine Hinrunde gespielt mit einer Punkteausbeute, die dazu berechtigt, Geschichte wenigstens mal so halbwegs in andere Sphären zu gucken. Und dass die Mannschaft es halt jetzt geschafft hat, binnen weniger Wochen diese doch wirklich gute Ausgangsbasis, die ja immer noch nicht schlecht ist, also es sind ja immer noch nur 5 Punkte auf Platz 6, aber die Konkurrenz, die punktet eben und Werder tut eben genau das nicht. Und wenn du aus den Heimspielen gegen Heidenheim, Augsburg und Hoffenheim nur einen Punkt holst, dann ist das eben de facto viel, viel zu wenig, um wirklich ernsthaft noch nach oben gucken zu dürfen, zu können.
Also Europa AD, Fragezeichen. Gestern sagte ein Fan zu mir, die sollen jetzt einfach mal dieses Europa-Thema streichen und sich auf das Wesentliche besinnen. Sven aus dem Kurfürstenviertel, der packt das folgendermaßen zusammen hier. Was sollte das denn sein? Werder hatte die Wahl zwischen Aufbaugegner und oben für die Plätze, die eine Teilnahme für einen europäischen Wettbewerb anzugreifen. Sie haben sich wieder einmal für den Aufbaugegner Werder entschieden. Aber mal ganz ehrlich, bei insgesamt 4 Toren für Hoffenheim und wenn überhaupt dann ein paar netten Ideen und Versuchen von Werder, wie sollte das dann für Europa reichen? Jemand in der Deichstube meinte neulich, Werder hätte nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Echt jetzt? Vor ein paar Jahren hatte so etwas der Ex-Kollege Knips auch mal gesagt, mit dem Ergebnis, dass es steil bergab ging. Ihr erinnert euch. Frustrierte Grüße. Ey, Knipser, erstmal liebe Grüße an dich, mein Lieber, mit dem wir natürlich im engen Kontakt immer noch stehen. Das klebt so ein bisschen wie an ihm wie so ein alter Kaugummi.
Ja, das hängt drin, ja.
Ja, aber das Abstiegsthema, wollen wir das wirklich aufmachen, Malte?
Wir können es kurz aufmachen und ich bleibe trotzdem dabei. Ich glaube sogar, dass ich das war, der gesagt hat, dass mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Es sind 16 Punkte auf den drittletzten Platz. Also weiß ich nicht, sehe ich im Moment wirklich nicht so diese ganz große Gefahr, dass es da nochmal richtig brenzlig wird nach unten. Ich lasse mich da auch gern eines Besseres belehren und ich würde jetzt auch noch nicht zum Klassenerhalt gratulieren. Also davon bin ich weit entfernt. Und es sind eben auch wieder diese ominösen 30 Punkte, auf denen Werder jetzt herumkrebst. Das war ja in den letzten Jahren auch schon immer so, dass es dann irgendwie immer gedauert hat, bis dann nochmal ein bisschen was dazu kam. Klar, man muss da jetzt vorsichtig sein und logisch, es kann jetzt eine ganz, ganz unangenehme Phase werden. Es kann aber auch noch wirklich einiges zumindest dann in die Richtung laufen, dass das Thema Klassenerhalt dann wirklich sehr, sehr schnell erreicht ist und diese anvisierten 40 Punkte. Also ich würde jetzt noch nicht so den ganz großen Teufel an die Wand malen.
Ja, wir müssen ja auch das gar nicht so groß machen, finde ich, weil jetzt erstmal gucken wir auch auf den Pokal. Ich hoffe ja, dass davon ganz viel Positives ausgeht, also dass wir Bielefeld knacken, weil das würde uns natürlich echt Kraft geben und Zuversicht und da könnte man eben ganz viel draus ziehen und für die Bundesliga würde ich auch erstmal sagen, legen wir Europa ein Stück weit ad acta, also streichen wir es zumindest mal kurzzeitig aus dem Sprachschatz, haben es ganz tief im Hinterkopf und können es jederzeit rausholen, wenn es wieder besser läuft. Und da sind wir schon bei der nächsten Partie. Freitag geht es nämlich weiter gegen Freiburg. Platz 5 stehen die derzeit. Da frage ich mich jetzt, wie optimistisch können wir denn sein nach dem Auftritt gegen Hoffenheim? Manchmal können wir ja starke Gegner ganz gut.
Ja, genau. Also das war auch so ein bisschen, was Leo Bittencourt hinterher im Gespräch mit uns gesagt hat. Also das ist jetzt keine Mannschaft, die irgendwie kriselt, sondern die gerade wieder sozusagen im Flow ist. Also da ist Werder dann, würde ich jetzt sagen, kein Aufbaugegner. Aber natürlich wird es brutal schwierig. Also da ist sich, glaube ich, jeder dieser Aufgabe bewusst. Und ich hoffe auch, dass die Mannschaft da trotzdem mit vollem Kopf bei der Sache ist und nicht schon an die Woche drauf denkt. Weil natürlich ist dieses Bielefeld-Spiel jetzt einfach noch viel wichtiger. Weil es eben dieser kurze Weg ist, um vielleicht diesen internationalen Traum noch zu realisieren, aber dieses Spiel ist natürlich auch alles andere als einfach. Werder ist der haushohe Favorit, aber präsentiert sich momentan halt nicht als Team, das in diesem Spiel als haushoher Favorit auch einfach das eben runterspielt. Da sind wir wieder wie ganz am Anfang. Warum kann Werder sowas nicht mal von A bis Z einfach zu Ende spielen? Also das wird ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit, aber die Spieler wissen natürlich, dass das der Weg ist, um vielleicht dieses große Ziel, von dem alle träumen, eben möglichst schnell zu erreichen. Aber deswegen hoffe ich auch, dass sie in Freiburg trotzdem mit Vollgas da zur Sache gehen, weil nichts wäre schlimmer, als da nur irgendwie halbherzig zu kicken, weil alle unbedingt dann im Pokal spielen wollen und du fängst dir eine richtige Klatsche ein, das ist ja dann fürs Selbstbewusstsein auch alles andere als förderlich. Ja.
Also fürs Pokalspiel habe ich schon gekauft Chips und ein Sauerstoffgerät. Mal gucken, ob das die gute Mischung ist, die ich dann auch benötige.
Lass die Fingernägel wachsen, damit du sie abkauen kannst, ja.
Ah ja, ich also ganz ehrlich. Naja, gut. Aber das machen wir eins nach dem anderen. Jetzt geht's erstmal gegen Freiburg. Jörg aus dem Pott hat das letzte Wort. Der schreibt nämlich, machen wir uns nichts vor. Diese Niederlage war, was die Psyche angeht, eine Katastrophe. Aus dieser Abwärtsspirale herauszukommen, daran wird Ole Werner sich ab jetzt messen lassen müssen. Amen, sag ich da. Oder möchtest du noch was hinzufügen?
Nee, also ich will gar nicht sagen, dass es nur Ole Werner ist, der sich daran messen lassen muss. Also in erster Linie muss sich die Mannschaft daran messen lassen, weil die bringt das auf den Platz oder eben auch nicht, was der Trainer und alle anderen sehen wollen und was natürlich die Mannschaft auch selber sehen will. Also die Mannschaft wird sich unterm Strich daran messen lassen müssen, aus dieser Negativspirale herauszukommen.
Bürger Malte, recht hast du. Wir werden die Mannschaft moralisch und ja mit ganz vielen guten Vibes unterstützen dabei. Du wirst in Freiburg sein, mein Lieber. Hast eine lange Reise vor dir.
Ja, genau. Es geht mal wieder runter. Aber wie gesagt, für das Wetter tue ich es auf jeden Fall. Ein Gläschen Wein hole ich mir dann auch noch ab. Und wenn dann noch die 3 Punkte vielleicht mitgebracht werden, dann war es doch für uns alle wahrscheinlich eine schöne Reise an einem, ja, wieder mal Freitagabend. Aber da wollen wir jetzt gar nicht mehr zu viel drüber reden.
Man könnte fast meinen, als Reporter der Deichstube hat man ein schönes Leben.
Manchmal, ja. Wenn ich jetzt nicht dann noch den Freitagabend wahrscheinlich wieder bis um 3 Uhr morgens irgendwelche Texte schreibe und morgens dann direkt verschlafen mit dir hier wieder im Podcast zusammensitze. Ansonsten ist es wirklich sehr, sehr schön. Ich kann mich nicht beschweren.
Ja, und Malte, ganz ehrlich, wir sind doch die Einzigen, die es schaffen, im Pyjama zusammenzuarbeiten. Ich meine, das kann auch nicht jeder von sich behaupten.
Ich guck mal, was ich Samstag anhabe.
Okay, Hauptsache du trägst etwas, ja?
Selbstverständlich.
Das ist gut für die Kontenance und für meine innere Haltung. Ich danke dir für diesen wundervollen Podcast. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht.
Absolut.
Mit euch sowieso. Ihr habt so viel geschrieben und ihr tragt uns so durch. Das macht Spaß.
Ja, mega.
Macht das gerne weiterhin. Schickt uns eure Stimmen, eure Meinung rüber an die 0160-98213 dreimal die 8 und die 4. Wenn ihr das gut fandet, da freuen wir uns sowieso drüber. Lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es nicht, das wisst ihr. Aber wir nehmen natürlich auch gerne mal ein paar Anregungen von euch auf, wenn ihr irgendwie Kritik habt oder sagt, Mensch, Leute, also da ist so eine Nummer, die nervt mich dauerhaft, dann her damit. Also wir hatten ja mal eine Zuschrift zu Romano Schmid und dem Spitznamen zum Beispiel, den wir ihm gegeben haben. Das fand ich sehr gut und auch sehr richtig, dass ihr euch da eingeschaltet habt. Und ich habe übrigens, das möchte ich auch noch sagen, aus dem Sauerland eine Zuschrift bekommen. Da setzt sich ein Vater für seinen Sohn ein, der möchte nämlich gerne, dass der ein Trikot von Romano Schmid bekommt. Jetzt kann jeder sagen, ja, das wollen viele. Stimmt, aber der junge Mann war so nah dran. Romano Schmid ist nämlich schon zu ihm gelaufen in Dortmund und zuckte schon sein Jersey und dann ist ihm wohl eingefallen, dass es eine Sonderedition ist und dass er es gar nicht abgeben darf. Das heißt, bitter. Der junge Mann war wirklich echt so, ich habe ein Video gesehen, ein paar Zentimeter davor, ja, und dann in dem Moment sagt Romano, Mensch, es tut mir total leid, aber ich darf nicht, ich kann nicht. Also mal gucken, vielleicht können wir euch da weiterhelfen, aber unsere Einflüsse sind auch begrenzt, oder Malte, was sagst du?
Ja, wir sind halt nicht der Verein, ne? Das ist so da ein bisschen das Problem. Also natürlich eine bittere Nummer, ich erinnere mich, in Dortmund, das waren ja besondere Trikots, die später versteigert wurden. Deswegen mussten die dann natürlich wieder mit rein. Wir bemühen uns, so viel kann ich sagen, aktuell ohnehin um einen Interviewtermin mit Romano Schmid. Also vielleicht, wenn es dazu kommt, kann ich das Thema nochmal anwenden. Romano hat A, ein Herz für Kinder und B, auch ein gutes Gedächtnis, soweit ich das weiß. Also vielleicht erinnert er sich an diese kleine Szene und vielleicht geht da noch irgendwie was, aber ich kann es halt auch nicht versprechen.
Also Benjamin und Finn, ihr habt das gehört, das ist bei uns angekommen, das ist bei uns in guten Händen, versprechen können wir nichts, aber wir haben euch auf jeden Fall im Hinterkopf. So viel ist klar, danke also für diese Zuschrift. So, und jetzt machen wir den Sack zu. Macht es euch schön heute an diesem Montag. Die Sonne scheint, kommt gut durch die Woche. Wir hören uns am nächsten Samstag und drücken alle gemeinsam die Daumen für Freitag gegen Freiburg. Cheers vom Nachspielreich zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es diese Podcast-Formate so gibt. Also macht's gut, ihr Lieben. Tschüss,
Kopf
Malte.
Hoch, Kopf hoch, bis demnächst.